Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an meine letzte Predigt erinnert, aber da ging es um Römer 1. Römer 1 ging um den Zorn Gottes. Heute gehen wir ein Kapitel weiter und beschäftigen uns mit Römer 2. Römer 2, die Verse 1 bis 4 möchte ich mit euch zum Anfang lesen. Ihr könnt gerne eure Bibel mit aufschlagen. Wir werden auf diesen Text häufiger zurückkommen. Römer 2, die Verse 1 bis 4. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Indem du über anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Paulus warnt uns hier davor, andere zu richten, andere zu verurteilen. Das ist das Thema der Predigt heute und ich möchte mit euch darüber nachdenken. Was meint Paulus damit, wenn er uns warnt, davor andere zu richten? Lass uns mal genauer in den Text schauen. Wir lesen im ersten Vers: Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Was ist mit diesem, wenn du das alles verurteilt, gemeint? Ja, das ist nochmal ein Rückschritt auf das erste Kapitel. Und da zählt Paulus ganz genau auf, was er meint mit diesem, das alles. Das möchte ich gerne mit euch einmal durchlesen. Das ist in Römer 1, die Verse 29 bis 31. Da zählt Paulus Dinge auf, die aus meiner Sicht durchaus verurteilungswürdig sind, aber er sagt, wir sollen sie nicht verurteilen. Ich lese vor aus Römer 1, ab Vers 29. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht, sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Das sind Dinge, die Paulus aufzählt, wie er sie in der Gesellschaft damals gesehen hat, bei den Menschen. Und das sind ja schon auch Dinge, wo ich sagen würde, hey, die könnte man auch mal verurteilen, oder? Ich meine, das ist ein ganz schön starker Tobak. Mord, Streik, Betrug, Hinterhältigkeit, gewalttätig, arrogant. Kann man solche Sachen nicht verurteilen? Ich finde schon. Warum sagt Paulus, dass wir damit anderen zu Gericht sitzen? Ich lese nochmal aus dem Vers 2, Vers 1. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Wieso darf ich das nicht verurteilen? Lass uns mal genauer hingucken, was Paulus hier meint. Er sagt, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt. Wie kann man über jemanden zu Gericht sitzen? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Gerichtssaal war, aber ein Gerichtssaal, ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist so ein klassischer Gerichtssaal. Das ist sogar übrigens ein Foto hier aus Detmold, aus dem Landgericht. hat eben dann einen Teil, wo die Angeklagten sitzen. Das ist hier auf der für euch linken Seite. Rechts sitzen die Ankläger und die Zeugen und so weiter. Und hier vorne ist der Zeugenstand. Und dann seht ihr ganz vorne den Tisch, an dem der Richter sitzt. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass eine Stufe erhöht ist. Ja, der ist etwas höher als alle anderen. Das heißt, der Richter guckt auf die anderen Leute runter. Ja? Und früher, zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, wurden Gerichtsverfahren oft auf Treppen abgehalten. Das heißt, der Richter saß oben auf der Treppe und die Leute kamen von unten an die Treppe ran und haben als Angeklagte vor ihm gestanden. Ja? Das heißt, der Richter saß und die Angeklagten standen. Ja? Und damit hat man auch so gleich den Unterschied klar gemacht, okay, na, ich sitze zu Gericht und du stehst vor mir. Das ist auch ein bisschen eine Frage wer hier gerade auf welchem Level ist. Ja? Und Paulus spricht hier vermutlich in dieser Stelle die Menschen in Rom an, die Juden waren, die sich für gute Christen hielten, die gesagt haben, ja, das alles, was da erwähnt wird, das gibt es zwar bei uns in der Gesellschaft, aber ich gebe mir ja Mühe, ich habe ganz anderen moralischen Anspruch, ich bin eigentlich anders wie die, ich lasse mich nicht so gehen, ich versuche so gut wie möglich zu leben. Ja? Und aus dieser Einstellung heraus zu sagen, hey, ich fühle ja ein etwas besseres Leben, glaube ich, kann es ganz schnell passieren, dass wir als Christen der Meinung sind, wir sind was Besseres. Ja? Wir sind eine andere Stufe, wir stehen auf einer anderen Stufe. Wir sitzen sozusagen den anderen zu Gericht. Und davor warnt Paulus und sagt, hey, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, was sind wir? Sind wir Richter oder Angeklagter? Was bist du heute? Wie fühlst du dich? Angeklagter zu sein, ist ja kein gutes Gefühl, oder? Also, wenn ich daran denke, wenn meine Frau zu Hause mir irgendwie erklärt, hey, das und das hast du nicht gemacht, du hast versprochen, das und das zu tun, du hast es nicht gemacht, fühle ich mich angeklagt und das ist kein gutes Gefühl. Gar kein gutes Gefühl. Was mache ich meistens in dem Moment? Ich suche irgendwas, was ich meiner Frau vorwerfen kann, weil ich sage, hey, ich will jetzt hier der Richter sein und du bist der Angeklagte. Ja? Angeklagter zu sein ist keine Rolle, die ich gerne annehme. Wenn mein Chef mir auf Arbeit vorwirft, ich habe irgendetwas nicht so gemacht, wie er sich das vorstellt, dann habe ich meistens auch schon eine sehr, sehr gute Argumentation dafür, warum das nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Ja? Und nehme das nicht so schnell an. Mir fällt das auch immer auf, wenn ich mit Mitarbeitern auf Arbeit spreche. Die Mitarbeiter, wenn ich jemanden ein bisschen kritisieren will, ein wenig, nur irgendetwas andeuten möchte, was er falsch gemacht haben könnte, ja, dann muss ich vorher erstmal ganz viel Lob auspacken und das umranden und machen und tun, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Ja? Ich glaube, wir als Menschen sind nicht gern Angeklagte. Wir holen dann ganz schnell Verteidigungsreden raus. Viel leichter fällt es uns, den Richter raushängen zu lassen, oder? Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mit meinen Kollegen über die Nachbarabteilung spreche, ne, und wenn es da schlecht läuft, da haben wir immer schon ganz viele Gründe und es fällt uns sehr, sehr leicht zu erklären, warum die Nachbarabteilung eigentlich gerade Probleme hat. Ja? Es fällt uns auch ganz leicht, darüber nachzudenken, wie schlecht diese Welt eigentlich ist. Ja? Wie verdorben die ganze Gesellschaft ist und wie das alles hier den Bach runtergeht, das fällt mir wirklich sehr, sehr leicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber den Richter, die Rolle, mit der kann ich mich viel besser identifizieren, die kommt viel besser bei mir an als der Angeklagte. Ich glaube, keiner ist gern der Angeklagte. Die Bibel sagt aber, dass wir der Angeklagte sind, liebe Leute. Denkt dran, der Paulus schreibt ja diesen Römerbrief nicht an irgendwelche Leute, die er kennt, ja, sondern er war vorher nicht in Rom gewesen. Er schreibt das so als, als eine Gemeinde, die er gar nicht kennt. Und er schreibt zu denen, denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Wir taugen nicht für einen Richter. Und wisst ihr, warum wir nicht für einen Richter taugen? Weil ein Richter hat keine Vorstrafen. Das können wir von uns leider nicht behaupten, glaube ich. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 12, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Das ist ein vernichtendes Urteil. Aber wenn ich in mein Leben gucke, muss ich euch sagen, das stimmt. Das stimmt. Ich tauge nicht als Richter. Jakobus 4, Vers 12. Es ist ein einziger Gesetzgeber, der selig machen und verdammen kann. Wer bist du, der du einen anderen urteilst? Oder hier in Römer 2 nochmal die Stelle. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst, wie die du verurteilst? Ich glaube, wir taugen nicht als Richter. Jesus sagt das selbst auch. In der Bergpredigt lesen wir in Matthäus 7, die Verse 1 und 2, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Liebe Leute, ich muss euch sagen, wir sitzen alle auf der Anklagebank. Wir haben auf dem Richterstuhl nichts zu suchen. Wir gehören auf die Anklagebank. Und da ändert auch nichts dran, wenn auf der Anklagebank links und rechts neben uns jemand sitzt, der noch mehr Vorstrafen hat als wir. Oder wo es zumindest so aussieht, dass er mehr Vorstrafen hat als du und ich. Auch wenn du vielleicht versuchst, ein besserer Mensch zu sein, am Ende sitzt du genauso wie ich auf der Anklagebank. Und wir brauchen nicht nach links und rechts zu gucken. Sind wir uns dessen bewusst? Ich glaube, gerade wir als Christen sind in der Gefahr, das zu vergessen. Wir sind der Meinung, wir tun doch so viel, um gute Menschen zu sein und Sünde zu vermeiden. Andere versuchen das ja noch nicht mal. Ne? Aber ich glaube, wir vergessen es oft. Und ich glaube, wir halten uns auch ganz, ganz oft für was Deutliches Besseres, als wir sind. Ein Thema, wo mir das immer wieder so bewusst wird, muss ich euch sagen, ist die Ferienwohnung. Meine Frau vermietet eine Ferienwohnung, die ist bei uns im Haus und wir haben ganz oft Gäste da. Jedes Wochenende eigentlich ist die voll und da kommen Leute aus ganz Deutschland hin. Ja, ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Gegenden und ich staune jedes Mal, und das sind alles in der Regel nicht Christen, ich staune jedes Mal, wie ordentlich die sich benehmen, wie ordentlich die diese Wohnung hinterlassen, wie sie sich an das halten, was sie versprochen haben. Ja? Wir sind nicht besser. Wir als Christen sind nicht besser. Muss ich wirklich festhalten. Und ich glaube, wir sind das oft, viel zu oft der Meinung. Wir sitzen alle auf der Anklagebank, liebe Leute. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, weil es gibt einen großen Unterschied. Es gibt ein Lied, was wir oft im Teamcamp gesungen haben, wo ich immer dran denken muss, wenn ich über diese Frage nachdenke. Das Lied heißt, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Das glaube ich. Und wisst ihr warum? Irgendwie will er nicht mehr vorwärts hier. Ach doch, da ist er vorwärts gesprungen. Nur da springt er nicht. Okay, alles klar. Moment. Genau. Es gibt Hoffnung. Ich lese aus Römer 3, wenn wir weiterlesen. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Oder Römer 6. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Freispruch. Du und ich, wir sitzen auf der Anklagebank und die Beweisführung gegen dich und mich ist stichhaltig. Wir haben es verdient, verurteilt zu werden, aber weil Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, für deine und meine Sünden gestorben ist, können wir diesen Freispruch in Anspruch nehmen, liebe Leute. Das ist die Situation. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Und das kann man gar nicht oft genug sagen. Und das kann man auch nicht oft genug in Anspruch für sich nehmen, weil das brauchen wir. Jetzt gibt es aber ein Problem. Auch diesen Freispruch kann man ganz schnell vergessen. Es gibt eine tolle Geschichte in der Bibel, die das sehr, sehr gut darstellt. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Matthäus 18 steht dieses Gleichnis, was Jesus erzählt. Und ich glaube, dass wir auch in der Gefahr stehen, genau so zu handeln, wie dieser unbarmherzige Knecht das getan hat. Ich lese. Ich lese ab Vers 23 in Matthäus 18. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seinen Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihn nieder und bat ihn auf Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an die Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du dann mit jenem anderen Dienern nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Voller Zorn gab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Heftige Geschichte, oder? Der unbarmherzige Knecht kriegt einen unglaublichen Schuldenbatzen erlassen. 10.000 Talente, das sind Millionen in heute. Ja. Und dann geht er auf die Straße und findet jemanden, der ihm nur 100 Denare schuldet. Und er fordert die von ihm zurück. Hat er denn vergessen, was ihm erlassen wurde? Das ist das, was wir in Römer 1 hier auch am Ende lesen. Denn wer du auch bist, indem du einem anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Paulus sagt und warnt davor, dass wir den Freispruch, den wir eigentlich bekommen haben, am Ende aufheben. Ja? Weil wir ihn am Ende gar nicht in Anspruch nehmen, weil wir so tun, als wenn wir gar nicht auf der Anklagebank sitzen würden. Wir haben nichts falsch gemacht. Wenn wir so denken, dann nehmen wir den Freispruch am Ende gar nicht in Anspruch, weil wir der Meinung sind, wir haben nichts falsch gemacht. Ich glaube, wir vergessen das viel zu oft. Was ist eigentlich mit Richten und Verurteilen gemeint? Was ist damit gemeint? Ist das irgendwie nicht gut finden, was jemand anders tut? Oder was ist Richten und Verurteilen gemeint? Wenn die Bibel hier über Richten spricht, dann spricht sie über etwas Abschließendes. Ja? Wenn wir nicht bereit sind, etwas zurückzunehmen, wenn wir ein abschließendes Urteil über jemanden gefällt haben, wenn wir jemandem einen Stempel aufdrücken, egal, ob das jetzt wirklich falsch war, was derjenige getan hat oder nur ein Vorurteil von es ist, wenn wir Menschen abhaken, ihnen keine Chance mehr geben, das ist das, was hier gemeint ist mit Richten und Urteilen. Und ich habe eine sehr, sehr schöne Definition davon gefunden und mit der können wir, glaube ich, oft das Thema sehr, sehr gut hinterfragen. Weil das Gegenteil von Richten ist Hoffen. Ich verurteile jemanden oder ich richte jemanden in dem Moment, wo ich keine Hoffnung mehr für ihn habe. Lass uns das mal von da nehmen und darüber nachdenken. Hoffen als Gegenteil von Richten. Gibt es Leute in deinem Leben, für die du keine Hoffnung mehr hast? Die Bibel sagt, dass wir nicht aufhören sollen zu hoffen. Da gibt es ein gutes Beispiel in Matthäus 18. Das ist genau die Stelle, die wir gerade gelesen haben, ja, wo Petrus Jesus fragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Und genau nach dieser Stelle gibt Jesus das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht, ne? Wo am Ende er eigentlich sagt, wir sollen gar nicht aufhören zu vergeben. Wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben mit Menschen. Wenn wir das tun, dann richten wir. Und wisst ihr, warum wir das nicht tun sollen? Weil Gott die Hoffnung mit uns auch nicht aufgibt. Mit dir und mir, er gibt die Hoffnung nicht auf. Er vergibt immer wieder. Und wir sollen das genauso tun mit den anderen. Ja, das ist das, was Gott uns anbietet. Und wenn wir begreifen, dass wir auf der Anklagebank sitzen und diesen Freispruch bekommen, wenn wir das in Anspruch nehmen, dann werden wir es auch schaffen, anderen zu vergeben. Wie geht's dir? Bist du so wie ich auch oft ein Richter von der Anklagebank? Martin Luther findet sehr, sehr deutliche Worte dafür, wenn Leute solches tun. Er sagt, solches heißt Christus hier richten und urteilen. Wenn einem jeden sein eigenes Tun wohlgefällt, während das Tun des anderen alles stinken muss. Und das, was ich tue, alles richtig ist und das, was andere meinten, falsch ist. Das ist am Ende der Richter von der Anklagebank. Aber ich möchte es euch nochmal ganz deutlich sagen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und die soll es bei uns auch nicht geben. Gott hat Hoffnung für jeden. Sein Freispruch, den er ausstellt, den kann jeder in Anspruch nehmen. Und wenn das bei Gott so ist, dann sollte das bei uns umso mehr so der Fall sein. Und lasst uns darüber nachdenken, wo wir keine Hoffnung mehr für Menschen haben. Manchmal vielleicht auch für die ganze Gesellschaft haben. Ja, ich habe in letzter Zeit schon oft gedacht, ja, den Menschen in unserem Land, wo geht das hin? Ne? Wo soll das alles noch enden? LGBTQ und wie nicht alles die Begriffe heißen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Ist da Hoffnungslosigkeit? Ich sage euch, da ist nicht Hoffnungslosigkeit, weil Gott hat Hoffnung für diese Fälle. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Robert hat erst schon aus Lukas 6 vorgelesen, ich möchte es nochmal vorlesen. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Das wünsche ich uns, dass wir nämlich den Leuten genau diese Hoffnung geben und sie freisprechen, indem wir ihnen auf den Freispruch hinweisen. Was heißt das? Sollen wir dann weggucken bei dem, was die anderen tun? Haben alle genug selbst genug Dreck am Stecken und ich will keinem zu nahe treten. Ich bin ja nicht besser, deshalb sollte ich die anderen eher in Ruhe lassen. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint, liebe Leute. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Wenn wir in der Bibel gucken, dann sagt die uns ganz klar, dass wir uns gegenseitig prüfen sollen. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Oder Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Salz der Erde, also ne? Ihr bringt Geschmack rein. Ihr fallt auf. Wir sollen uns gegenseitig prüfen, wir sollen uns gegenseitig hinterfragen. Hebräer 3, Verse 12 bis 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Oder Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Dass wir nicht richten und nicht verurteilen, heißt nicht, dass wir uns nicht gegenseitig prüfen sollen und hinterfragen sollen. Ich glaube, dass das in dieser Zeit der größte Liebesdienst ist, den wir jemandem antun können. Wenn wir ihn auf etwas hinweisen, was er falsch macht. Aber das sollten wir auch direkt tun und nicht mit anderen besprechen, nicht in unserem Herzen als Urteil über ihn fällen, sondern hingehen und ihn sozusagen damit konfrontieren. Ganz wichtig dabei, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Liebe Leute, lass uns die Menschen nicht aufgeben, uns rum, auch wenn die noch so viel Mist bauen. Ja, ich erinnere euch daran, was Paulus da gesprochen hat, was für heftige Sünden das sind. Die sind alle nicht hoffnungslos, sagt er. Was ist, wenn andere Menschen dich richten? Was machen wir damit? Gehen wir damit genauso um? Paulus hat dazu eine klare Meinung. Er sagt, allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil über mich fällt oder sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Liebe Leute, das heißt, der Freispruch von Gott darf uns die Angst vor dem Urteil anderer Menschen nehmen. Wisst ihr, ist das allen klar, was das bedeutet? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es oft sehr, sehr wichtig, was andere Menschen über mich denken. Welches Urteil sie über mich treffen. Ich habe echt Angst davor, dass sie ein Urteil über mich treffen, was mir nicht gefällt. Ja, dass ich ein Bild vermittelt habe, was ich nicht vermitteln wollte. Und Paulus sagt, es ist mir ganz egal. Weil der Freispruch von Gott darf uns die Angst vor dem Urteil anderer Mitmenschen nehmen. Es kommt nur darauf an, was Gott über dich denkt. Ja, lass uns das genau so denken. Das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt, dass Leute uns nicht sagen dürfen, dass wir was zu ändern haben. Ja, das sollten wir sogar mit Dankbarkeit annehmen, weil wir wissen ja, wir sitzen auf der Anklagebank. Ja? Und der auf der Anklagebank sitzt, der macht Dinge falsch. Und deshalb sollten wir dankbar dafür sein, wenn Leute uns da Hinweise geben. Aber das Urteil, was Menschen über uns sprechen, das, glaube ich, muss uns keine Angst machen. Weil wir haben einen Freispruch und auf den kommt es an. Abschließend möchte ich nochmal mit dem Vers 4: Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Liebe Leute, ich möchte euch heute daran erinnern, dass wir diesen Freispruch nicht als selbstverständlich annehmen. Wenn man das so oft gehört hat, Witz vielleicht irgendwann mal so. Und lass uns da nicht dem unbarmherzigen Knecht nachahmen und diese Dinge als selbstverständlich annehmen und zum Richter werden. Drei Punkte möchte ich zusammenfassen. Wir gehören alle auf die Anklagebank. Wir sind alle schuldig. Aber durch Gottes Gnade bist du freigesprochen, wenn du das in Anspruch nimmst. Und das kann nur zur Folge haben, dass wir nicht richten, weil bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das wünsche ich uns. Amen.